Hallo, mein Name ist Lars Konarek und ich bin Überlebenstrainer. Ich vermittle wichtige Fähigkeiten, mit denen du in der Natur überleben kannst, wie das Finden von essbaren Pflanzen, das Navigieren mit Hilfe der Sterne oder das Entfachen eines Feuers ohne künstliche Hilfsmittel. Für euch nehme ich alle 14 Tage spektakuläre Szenen aus bekannten Filmen und Serien unter die Lupe, in denen Survival Skills gezeigt werden. Ich analysiere, ob diese realistisch sind oder doch eher in die Mythenwelt des TV gehören. Zudem gebe ich zum Gezeigten meine subjektive Einschätzung als Profi ab. Wenn euch das Thema Survival interessiert, mehr zu meinen Trainings und mir findet ihr auf www.larskonarek.de. Herzlich willkommen bei Survival Check und zur zweiten Folge meines neuen Podcasts. In der heutigen Folge sehe ich mir The Book of Eli näher an, in dem die Hollywood-Stars Gary Oldman und Oscar-Preisträger Denzel Washington mitspielen. Die Dreharbeiten dazu fanden in New Mexico statt und warme Farbtöne sucht man aufgrund der dystopischen Story in dem Streifen vergeblich. Eine Besonderheit des Films? Er greift ein Tabuthema auf: das Essen von Menschenfleisch. Die Story: The Book of Eli ist ein US-amerikanischer Endzeitfilm, der 2010 in die deutschen Kinos kam. Er spielt im Jahr 2044, als die Erde nach einem großen Krieg völlig verwüstet ist und sich der Wanderer Eli, gespielt von Denzel Washington, zu Fuß über zerstörte Freeways und kalte Ruinen seinen Weg nach Westen sucht. In dieser lebensfeindlichen Umgebung treiben sich marodierende Banden herum, die vor nichts zurückschrecken und immer wieder auf der Suche nach Opfern sind, die sie ausrauben, vergewaltigen und töten können. Im Gepäck hat Eli das letzte Exemplar der Bibel, das er mit seinem Leben beschützt. Während seiner Reise muss er mehrmals vehement sein Leben verteidigen. Kommen wir zur survival-technischen Analyse des Films. Der Film startet mit einer Szene, in der sich eine abgemagerte Katze, der das Fell fehlt, in einem Wald toter Bäume langsam einem auf dem Boden liegenden Leichnam eines Mannes nähert. Es ist keine angenehme Umgebung, denn es rieselt Asche vom Himmel und alles wirkt trostlos. Als die Katze am Fuß der Leiche ankommt, beginnt sie sofort mit dem Abfressen der Haut des Kadavers. Dann schwenkt die Kamera und man sieht Eli, wie er in einer sitzenden und mit dem Oberkörper nach hinten angelehnten Position lauert. Mit einem großen, waagrecht zum Boden angesetzten Bogen, den er mit den Füßen seiner gespreizten Beine fixiert, und die Sehne des Bogens mit den Händen stark angespannt hält, zielt er in die Richtung der Katze. Sein Gesicht ist bedeckt von einer Atemschutzmaske. Er atmet tief und schwer, bis er den finalen Schuss abgibt. Man sieht, wie der Pfeil die Katze penetriert und das Tier durch die Wucht der einschlagenden Energie umfällt. Schauen wir uns die Szene aus survival-technischer Sicht mal genauer an. Macht das Sinn? Das Ganze, was man mit diesen Szenen in dem Film zu sehen bekommt, ist nicht unrealistisch. Jedoch muss man hier aber deutlich anmerken, dass das Erlegen eines Tieres mit einem Bogen ein äußerst schwieriges Vorhaben ist. Das liegt zum einen daran, dass man erstmal einen durchschlagskräftigen Bogen haben muss. Das bedeutet, dass die Spannkraft der Sehne in Verbindung mit dem richtigen Bogenholz den Pfeil auf eine hohe Geschwindigkeit bringt, um die Tierhaut zu durchschlagen. Zusätzlich erfordert es das Wissen darüber, wo sich die Tiere aufhalten, die man mit einem Bogen erlegen kann. Hier ist Weidmannswissen gefragt. Wer denkt, dass er einfach mal so, wie man es oft in Filmen sieht, mit einem Bogen im Wald ein Tier erlegen kann, der irrt. Nicht umsonst lernt der Jäger bei seiner meistens langwierigen Ausbildung, wo er bestimmte Tiere findet, die er jagen möchte und wie man Tierspuren liest und diese Aufschlüsse über mögliche Jagdgründe geben können. Über das Wissen und die Erfahrungswerte, die der Jäger bei seiner Jagdausbildung mit seinen Jagdmentoren macht, verfügen normale Menschen nicht. Daher würde schon alleine aus diesem Aspekt heraus das Jagdergebnis negativ ausfallen. Hinzu kommt noch eine weitere Schwierigkeit. Bogenschießen ist keine einfache Sache. Natürlich kann fast jeder Mensch einen Pfeil mit dem Bogen abschießen. Darum geht es nicht. Das Treffen des Zieles ist die Kunst. Und wer mal Bogen geschossen hat oder sich intensiver als Hobby mit dem Bogenschießen befasst, der weiß, wie schwer das ist und wie lange man dafür üben muss. Aber selbst ein geübter Bogenschütze kann nur bis zu einer gewissen Entfernung ein Tier erlegen. Denn je weiter das Ziel sich entfernt, desto schwieriger wird es, dieses zu treffen. Bewegt sich das Ziel, wird es zu einer echten Herausforderung und es dürfte klar sein, dass Tiere nicht darauf warten, bejagt zu werden. Auch die Stellung des Schützen muss in vielen Fällen gut sicht- und geruchsgetarnt sein, damit das Tier nicht vorzeitig die Flucht ergreift. Bei der Bogenjagd spielt auch das richtige Verhalten des Jägers eine Rolle. Viel Geduld und eine Portion Glück ist auch bei Bogenjagdprofis angesagt. Hat man ein Tier erlegt, muss man wissen, wie man es fachgerecht zubereitet. Hierzu gehört das richtige Ausnehmen, das Häuten und das Zubereiten mit einer Wärmequelle, um Keime abzutöten, die uns Menschen krank machen könnten. Viele Tiere sind voll mit Parasiten, die beim nicht ausreichenden Erhitzen des Fleisches auf uns Menschen übertragen werden können. Weiter geht es mit dem Film. Man sieht Eli dann in einer Hausruine mit einem Feuer. Er grillt seine Beute darüber. Sicherlich die beste Methode für die Zubereitung, denn das Feuer tötet sicher Keime im Fleisch ab und der Rauch verleiht dem Fleisch noch zusätzlich einen besonderen Geschmack. Jeder, der schon mal Gegrilltes gegessen hat, weiß das. Das abtropfende Fett fängt er in einem Gefäß auf und schmiert sich damit die Lippen ein. Fett ist in längerfristigen Überlebenssituationen äußerst wertvoll. Es eignet sich zum Zuführen von Energie, zum Fetten der Haut sowie zum behelfsmäßigen Imprägnieren von Lederschuhen gegen Nässe. Außerdem kann es als Anzündhilfe verwendet werden, wenn man es auf manche trockenen Materialien tropft. Diese lassen sich dann besser entzünden. Da ist eine Sache, die ich anfangs gar nicht bemerkt habe und die mich beim zweiten Ansehen des Filmes stutzig gemacht hat. Es scheint von den Temperaturen im Film tagsüber sehr warm zu sein. Viele bösartige Gestalten, die Eli während seiner Reise auflauern, tragen Oberbekleidung mit freien Armen. Eine Frau, die als Lockvogel für eine Falle einer Räuber- und Mörderbande dient, um Eli auszurauben, ist sogar oben und unten herum kurz gekleidet. Eli dagegen trägt eine dickere, dreiviertellange Jacke, darunter einen Pullover. Ich bemängle das deshalb, weil Eli ja mit relativ kleiner Ausrüstung unterwegs ist und in so einer warmen Umgebung Wasser sparen müsste. Luftiger gekleidet wäre das von Vorteil, da er weniger schwitzt und somit körpereigenes Wasser spart. Eli hat zudem eine Sonnenbrille auf, um seine Augen zu schützen. Das macht Sinn, gar keine Frage. Wusstet ihr, dass man selbst im Winter, wenn Schnee liegt, bei Sonne am Himmel und beim Aufenthalt draußen aufpassen muss, dass man eine Sonnenbrille trägt, damit man nicht schneeblind wird? Die größte Gefahr ist ein Schaden der Netzhaut. Durch das Sonnenlicht können schädliche Stoffe entstehen und so nachhaltig Schaden anrichten. Eine irreversible Folge ist die sogenannte Makuladegeneration, die sogar zum Erblinden führen kann. Der Schutz der Augen ist zwar keine Survival-Priorität, aber ohne das Augenlicht in einer Überlebenssituation hat man keine guten Karten. Und das wäre schade, denn eine improvisierte Sonnenbrille lässt sich beispielsweise schon mit einem großen Pflanzenblatt herstellen, in das man zwei gerade dünne Sehschlitze für die Augen reinschneidet und das Blatt dann vor das Gesicht bindet. Nach ein paar gewaltsamen Szenen, in denen eine marodierende Gruppe versucht, Eli auszurauben, trifft er in einer Kleinstadt, ähnlich einer Westernstadt aufgebaut, ein, die von einer Bande beherrscht wird. Er betritt den Saloon, in dem sich allerlei dubiose Gestalten aufhalten. Als er den Barkeeper hinter dem Tresen um das Auffüllen seiner Wasserflasche bittet, muss Eli seine Hände vorzeigen. Er streckt sie nach vorn und hält sie ruhig. Der Barkeeper weiß nun, dass Eli kein Menschenfleisch verzehrt. Ob das ein zuverlässiger Indikator ist, klären wir zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Folge. Es kommt zu einem Kampf im Saloon, weil ein Bandenmitglied Ärger sucht. Eli kämpft mehrere Männer erfolgreich nieder. Er erweckt somit die Aufmerksamkeit des Despoten Carnegie, der mit einer Truppe Schläger die kleine, halb zerfallene Wüstenstadt beherrscht. Carnegie ist schon lange auf der Suche nach einer Bibel, weil er damit die Menschen für seine Expansionspläne lenken will. Durch Zufall erfährt er, dass Eli ein Buch im Gepäck mit sich führt und er ahnt schon, dass es sich dabei um die Bibel handelt. Eli flieht über Nacht. Eine junge Frau aus der Stadt schließt sich ihm an. Carnegie nimmt mit seinen Schergen die Verfolgung auf. Die Suche nach Eli beginnt. Was im Film immer wieder auffällt, ist, dass Eli mit einem relativ kleinen Rucksack unterwegs ist. Es ist nicht ersichtlich, ob und wie viel Wasser er darin mitführt. In der Szene im Saloon stellt er lediglich die kleine Feldflasche auf den Tresen, die der Barkeeper mit Wasser befüllen soll. Das dürfte aber bei weitem nicht für seine Reise reichen. Erfahrungsgemäß bräuchte Eli in dem Gebiet, wie im Film gezeigt, einen Tagesbedarf von mindestens 5 Litern oder mehr. Dort, wo er durchläuft, ist es trocken und karg. Nichts deutet hier auf eine Wasserquelle hin, die sich erschließen ließe. Selbst vorhandenes Stauwasser in alten Tanks, Hausruinen, Gräben und so weiter könnte sich in dieser trockenen Einöde nicht lange halten und würde wahrscheinlich nach kurzer Zeit verdunstet sein. Wo ist also das lebenswichtige Wasser? Wie stillt Eli seinen Wasserbedarf? Nach ein paar Tagen kommen Eli und seine Begleiterin im Nirgendwo in der erbarmungslosen Wüstenlandschaft an ein einsam gelegenes Haus. Darin wohnen eine ältere Dame und ihr Mann. Die beiden Bewohner geben sich sehr fürsorglich und servieren Eli und seine Begleiterin Tee in altenglischem Porzellan. Als die Frau das Tablett zum Tisch bringt, sieht der Zuschauer deutlich, dass sie stark zittert. Das Geschirr klappert hörbar aufeinander. Eli fällt das auf und als die Frau dann noch eine Platte mit frischem Fleisch servieren möchte, weiß er sicher, dass die beiden alten Kannibalen sind. Es handelt sich um frisches Menschenfleisch. Jetzt sollten wir mal der Frage nachgehen, was es genau mit dem Menschenfleisch auf sich hat, ob man Menschenfleisch essen kann und was passiert, wenn wir es verzehren. Das Essen von Menschenfleisch ist ein Tabu und erzeugt bei den meisten Menschen Ekel und Abneigung. Dabei musste man nicht in ferne, weit abgelegene Länder reisen, um Kannibalismus zu erleben. Zunächst sollte man wissen, dass dieser auch in Europa lange üblich war, wenn auch in anderer Form, als wir uns vielleicht vorstellen. Rechtlich gesehen ist Kannibalismus in Deutschland keine Straftat, wie der Fall Maives, auch bekannt als der Kannibale von Rothenburg, im Jahr 2001 gezeigt hat. Maives hatte die Leiche seines Opfers gegessen. Er wurde daraufhin nicht wegen Kannibalismus zu lebenslanger Haft verurteilt, sondern wegen der Straftaten, die zum Tod seines Opfers geführt haben. Teilweise, wenn auch nur schwer vorstellbar, gab es immer wieder Kannibalismus in Notzeiten. In der Vergangenheit gab es einige Unglücke, in denen Menschen in extremen Situationen andere Menschen verspeisen mussten, um selbst zu überleben. Kannibalismus kam sogar noch vermehrt bei den Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkriegs in sowjetischen Lagern vor und später bei verschiedenen Hungersnöten rund um den Globus. Das medial bekannteste Beispiel für Kannibalismus ist der Flugzeugabsturz im Oktober 1972 in den chilenischen Anden, bei dem die Überlebenden mehr als 2 Monate im Eis gefangen die toten Passagiere gegessen hatten. Doch ist der Verzehr von Menschenfleisch schädlich? In der internationalen Klassifikation der Krankheiten listet die WHO unter dem Code A818 die Krankheit Kuru auf. Kuru bedeutet laut Wikipedia in der Sprache von Papua-Neuguinea Muskelzittern und führt nach 6 bis 12 Monaten zum Tod. Typisch für diese Erkrankung sind Bewegungsstörungen, also Schwierigkeiten beim Gehen, sowie abnormale Bewegungen und Zittern. Kuru trat vermehrt beim Volk der Fore in Papua-Neuguinea auf und es stellte sich heraus, dass dort das Fleisch der Verstorbenen gegessen wurde. Kuru wird durch krankhaft veränderte Prionen verursacht, ebenso wie die neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Diese wird durch den Verzehr von BSE-verseuchtem Rindfleisch ausgelöst. Bei der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit wird das Gehirn nach und nach wie bei einem Schwamm durchlöchert. Keine schöne Vorstellung. Ob jetzt vom Menschenfleischverzehr die Hände anfangen zu zittern und ob das ein eindeutiges Symptom ist, konnte ich leider nirgends in Erfahrung bringen. Sicherlich ist das alles abhängig von der Menge und vor allem der Dauer des Zeitraums, in der das Menschenfleisch gegessen wird. Die eigene Spezies zu verspeisen, ist aber bestimmt nicht gesundheitsfördernd. Ich wünsche keinem Menschen, dass er in eine Situation kommt, in der er vor die Entscheidung gestellt wird, Menschenfleisch zu essen oder einen grausamen Hungertod zu sterben. Wer schon mal die Anfangssymptome von Hunger erlebt hat, kann erahnen, wie qualvoll echtes Hungern ist. Bei vielen meiner Touren in der Wildnis habe ich oft wenig bis gar nichts essen können und selbstverständlich auch etwas Hunger gelitten. Diese Zeiträume waren aber überschaubar und nicht mit Situationen in armen Ländern vergleichbar, in denen Menschen mittel- oder längerfristig nichts zu essen haben oder mit anderen Hungersnöten, wie sie immer wieder in der Geschichte auftraten. Die Frage, ob Menschenfleischverzehr dauerhaft beim Überleben helfen könnte, kann ich nicht beantworten. Fakt ist, dass es bei ausschließlichem Fleischverzehr, egal welcher Art, zu Mangelerscheinungen wie zum Beispiel dem Kaninchenhunger kommen kann. Dieser wird durch das magere Fleisch ausgelöst und tritt insbesondere beim Überleben bei eisiger Kälte oder Trockenheit auf. Typisch für den Kaninchenhunger ist das nicht endende Hungergefühl, das ausschließlich durch die Aufnahme von Kohlenhydraten und Fett gestillt werden kann. Möglicherweise könnte durch den zusätzlichen Verzehr von essbaren Pflanzen der Vitamin- und Mineralhaushalt verbessert und in Kombination mit Menschenfleisch eine längere Überlebenszeit erreicht werden. Das ist aber lediglich eine Vermutung meinerseits und meines Wissens nach auch nicht erprobt. Es wird hoffentlich niemals eine Zeit eintreten, in der dieses Wissen darum relevant sein könnte. Ich stelle euch mal ein paar Links zum Thema Kannibalismus in die Shownotes. Zurück zur Handlung des Films. Carnegie und seine Bande spüren Eli in dem Haus auf und es kommt zum Feuergefecht. Zuletzt kämpft Eli gegen Carnegie, der unbedingt die Bibel möchte. Die Bibel wird beim Kampf zerstört, Eli wird schwer verletzt, überlebt das Ganze aber. Der Film endet damit, dass Eli an einer Destination ankommt und die Bibel dort Wort für Wort einem Schreiber diktiert. Er hat den Inhalt im Laufe der Jahre auswendig gelernt. So kann die Bibel rekonstruiert werden. Dann endet der Film. Fazit: The Book of Eli ist ein Film, der vom Szenario her möglicherweise gar nicht so abwegig ist. Wenn wir den Planeten Erde weiter so ausbeuten und uns gegenseitig bekriegen, finden sich unsere nachfolgenden Generationen vielleicht in so einer Welt wieder, wie man sie in The Book of Eli sehen kann. Ich finde den Film von den Feinheiten, die das Überleben betreffen, gelungen. Es wurde auf viele Details geachtet, die analog zu echten Krisen- und Katastrophenszenarios sein könnten. Der hässliche Charakter einiger Menschen kommt zum Vorschein, wie man es auch aus den Erfahrungsberichten vergangener Tragödien kennt. Beim Hurricane Katrina im August des Jahres 2005, bei dem 80% der Stadt New Orleans überflutet wurden, fanden Plünderungen und Vergewaltigungen statt. Unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass es dort ums Überleben ging. Nicht jeder Mensch verhält sich jedoch böse. Glücklicherweise gibt es auch positive Beispiele in die andere Richtung. Die große Solidarität der Deutschen mit den Betroffenen des Ahrtal-Hochwassers hat das eindrucksvoll bewiesen. Tausende Bundesbürger haben sich auf den Weg gemacht, um beim Aufräumen und bei der Schadensbegrenzung zu helfen. Viele Menschen sind dort ungeachtet von den Medien und der Öffentlichkeit immer noch im ehrenamtlichen Einsatz. Gut im Film dargestellt finde ich auch, wie wertvoll banale Objekte in Notzeiten werden. So sieht man, wie Eli Autofracks nach verwertbaren Sachen untersucht und nach begehrten Alltagsgegenständen sucht, um sie später als Zahlungs- oder Tauschmittel einzusetzen. Aus überlebenstechnischer Sicht gibt es bei dem Film gar nicht so viel zu bemängeln. Die meisten Szenen im Film sind sehr realitätsnah dargestellt und für diejenigen, die auf fachliche Details achten, plausibel. Womit wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt sind. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet etwas Wissen mitnehmen. Im nächsten Podcast geht es um den Film Auf Messers Schneide, Rivalen am Abgrund mit dem Darsteller Anthony Hopkins, auch besser bekannt als Hannibal Lecter in einer anderen Filmreihe. In Auf Messers Schneide kämpft Anthony Hopkins nach einem Flugzeugabsturz um das Überleben in der Wildnis. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch mein Podcast gefallen hat, bewertet es oder schreibt mir ein Feedback dazu. Über ein Abo würde ich mich auch freuen und ich sage hiermit bis demnächst, euer Lars Konarik.